Ich grüße Sie alle recht herzlich von dieser Stelle aus. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Ich hatte am letzten Tag der ungesäuerten Brote gesagt, ich hatte empfohlen, dass man zwei Bibeln mitbringt. Und ihr werdet sehen, warum wir sie brauchen. Es gibt zwei Menschen, die keine Mitglieder unserer Kirche sind und die mir regelmäßig Briefe schreiben. Sie lesen unsere Literatur, unsere Zeitschrift, gute Nachrichten, auch unsere Broschüren. Und jedes Mal, wenn wir ein bestimmtes Thema behandeln, aus unserer Sicht gibt es Post von diesen Leuten, weil sie mit unserem Bibelverständnis nicht einverstanden sind. Sie haben eine andere Sicht der Dinge. Sie haben das, was ich ein doktrinäres Steckenpferd nenne. Ja, eine Vorstellung, die sie nicht loslässt, und die ihr Bibelverständnis sehr stark prägt oder beeinflusst. Der eine ist Unitarier. So nennt man die Menschen, die die Göttlichkeit Jesu Christi ablehnen, die überzeugt sind, dass Jesus Christus ein erschaffenes Wesen ist. Und jedes Mal, wenn wir einen Artikel veröffentlichen, in dem wir die biblische Wahrheit über Jesus darlegen, dass er das Wort vor seiner menschlichen Geburt war, dass er, wie es der Apostel Johannes in Johannes Kapitel 1 sagt, Gott war, bei Gott war und auch Gott ist, dann bekomme ich Post von diesem Mann und er versucht mich aufzuklären, warum unsere Sichtweise in diesem Punkt falsch ist. Der andere hat ein differenziertes Steckenpferd. Er meint, dass das Wesen, das wir heute als Gott, den Vater, kennen, im Alten Testament überhaupt nicht vorkommt. Und zwar meint er, dass sich der Gottesname JHWH niemals im Alten Testament auf den Vater, das Wesen, das wir heute als den Vater kennen, zu beziehen ist, sondern mit dem Gottesnamen JHWH ist einzig und allein das Wort gemeint, das als Jesus Christus in Menschengestalt auf diese Erde gekommen ist. Wie der andere liest auch dieser Mann unsere Literatur und er teilt mir dann mit, warum unsere Aussagen falsch sind. Unsere Aussagen, die dahin gehen, dass mit JHWH in einigen Fällen im Alten Testament das Wesen gemeint ist, das uns heute als Gott der Vater bekannt ist. Das doktrinäre Steckenpferd dieser beiden Personen ist nicht ein und dasselbe, aber sie haben eines gemeinsam. Anstatt die Bibel sich selbst auslegen zu lassen, legen sie sie nach ihrer persönlichen Vorstellung aus. In Jesaja 66 und Vers 2, ich lese uns den Vers vor, sagt uns Gott, dass er auf den Elenden sieht, also auf den Demütigen, auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. In der Übersetzung Hoffnung für alle heißt es, ich kümmere mich um die Verzweifelten und um alle, die voll Ehrfurcht auf meine Worte hören. Interessant ist, dass Leute, die ein doktrinäres Steckenpferd haben, oft bei Theologen und biblischen Nachschlagewerken Zitate finden, die ihre Sicht der Dinge untermauern. Und deshalb, weil die Aussagen, die sie finden, zu ihrer Meinung passen. Heute werden wir uns mit einem dieser beiden doktrinären Steckenpferde befassen, um darüber Klarheit zu haben. Wir tun das deshalb, weil dieses Thema auch in unserer Gemeinde eine Quelle der Verwirrung gewesen ist und eine Klärung dieser Frage notwendig ist. Wir stellen fest, noch in der Einleitung zu dem heutigen Thema, dass Verwirrung in der Gemeinde hinsichtlich Lehrfragen aufkommen kann, wenn Leute, die nicht zum Lehren autorisiert sind, ihre Lehren verbreiten und wir auf diese nicht autorisierten Lehrer hören. Und wir lesen dazu ein paar Verse in der Apostelgeschichte, Kapitel 15. Apostelgeschichte, Kapitel 15. Ich denke, der Zusammenhang dürfte uns allen klar sein. Es geht hier um das große Apostelkonzil, wie man es nennt. Es war nicht allein ein Konzil der Apostel, sondern der Ältesten insgesamt der damaligen Kirche Gottes. Apostelgeschichte, Kapitel 15, die Verse 1 und 2. Die Thematik ist uns bekannt. Hier geht es um das Thema, um die Frage Beschneidung. Vers 1. Es kamen einige herab von Judäa und lehrten die Brüder. Paulus und Barnabas befanden sich zu diesem Zeitpunkt in Antiochien. Auf den Höhenunterschied wird hingewiesen, weil Jerusalem höhenmäßig höher gelegen ist als Antiochien. Also kamen einige herab und sie lehrten die Brüder. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Ihr könnt nicht gerettet werden. Ihr könnt nicht in das ewige Leben eingehen, um es anders auszudrücken. Diese Gemeinde in Antiochien war zu einem wesentlichen Anteil heidenchristlich. Das heißt, viele dort waren keine Juden. Sie waren deshalb nicht beschnitten. Und ihnen wurde gesagt, ihr müsst euch beschneiden lassen, sonst kommt ihr nicht ins Reich Gottes. Was war das Resultat dieser Behauptung? Vers 2. Als nun Zwietracht entstand, Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Das unmittelbare Resultat war, es gab Zwietracht. Es entstand einen nicht geringen Streit, eine blumige Ausdrucksweise. Sie haben sich heftig gestritten aufgrund dieser Behauptung. Und so hat man entschieden, das werden wir in Jerusalem entscheiden lassen. Wir werden das Kapitel jetzt nicht lesen, weil uns der Ausgang des Konzils bekannt ist. Man hat entschieden, dass die Beschneidung für Heidenchristen nicht heilsnotwendig ist. Aber ich weise uns auf Vers 24 hin. Darum geht es ja heute. Darum ging es auch damals. Als die Apostel und Ältesten ihre Entscheidung den Gläubigen in Antiochien mitteilten, haben sie ihnen gesagt, wir haben gehört, dass einige von den Unseren, daran erkennen wir diejenigen, die nach Antiochien gekommen wären, waren im Gegensatz zu dem Fall, den wir heute behandeln, eigentlich Mitglieder der Gemeinde. Sie waren ja Mitglieder der Gemeinde, denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren ihrer Macht und eure Seelen verwirrt haben. In der Gute-Nachricht-Bibel heißt es, wir haben erfahren, dass einige aus unserer Gemeinde mit ihren Äußerungen Verwirrung und Niedergeschlagenheit unter euch verbreitet haben. Sie hatten aber keinerlei Auftrag von uns. Also wenn Leute, die nicht autorisiert sind, zu lehren, lehren und ihre Sicht der Dinge verbreiten und wir auf sie hören, kann das Resultat sein Zwietracht und Verwirrung. Heute beantworten wir die Frage, bezieht sich der Gottesname JHWH in einigen Fällen auf das Wesen, das uns heute als Gott der Vater bekannt ist? Oder bezieht es sich allein auf das Wort, das in Menschengestalt als Jesus Christus auf die Erde gekommen ist? Und da die Rede von dem Gottesnamen JHWH ist, wisst ihr, es handelt sich hier um das Alte Testament, denn nur dort kommt dieser Name vor. Bei der Beantwortung dieser Frage brauchen wir keine Zitate von Theologen oder aus Nachschlagewerken. Wir brauchen nur die Bibel. Und dabei wollen wir prüfen, ein jeder für sich, wie die Sachlage ist. Und ich entschuldige mich bereits jetzt dafür, dass es heute, auch bei unseren Gästen, möchte ich mich entschuldigen, dies ist keine normale Predigt in der Vereinten Kirche Gottes. Ich entschuldige mich heute, weil es heute eine recht trockene Predigt sein wird mit sehr vielen Bibelstellen. Aber ich bitte um Ihr Verständnis dafür. Wie ich sagte, hilfreich ist es, wenn man zwei Bibeln benutzt, um die Stellen, die wir nachschlagen, im Neuen und im Alten Testament miteinander vergleichen zu können. Wir haben vier Bereiche heute, die uns helfen, diese Frage zu beantworten. Vorab einfach eine Feststellung. Wir sind der Überzeugung, dass der Gottesname JHWH je nach Zusammenhang beide Wesen bedeuten kann. Es kann das Wesen bedeuten, das uns heute als der Vater bekannt ist. Es kann aber auch das Wesen bedeuten, dass das Wort war und in Menschengestalt als Jesus Christus auf die Erde gekommen ist. JHWH wird mehr als 1500 Mal in Verbindung mit dem hebräischen Wort Elohim, das in der Mehrzahl ist, die Einzahl des Eloah verwendet. Das allein zeigt, es war mehr als ein Wesen. Und wir sind auch der Überzeugung, dass jedes Mal, wenn JHWH mit Menschen interagierte, also zu den Menschen sprach oder ihnen erschien, was in der Zeit des Alten Testaments vorgekommen ist, dann nur das Wort gemeint sein kann. Also das ist allgemein unser Bibelverständnis. Der erste Bereich, den wir uns ansehen, um unsere Frage zu beantworten, ist der hohe Priester, Jesus, nach der Ordnung Melchisedeks. Wie wurde Jesus zum hohen Priester? Kam Jesus von sich aus auf die Idee, ach, ich möchte gern hoher Priester sein? Ich glaube, ich setze mich als hoher Priester ein. Das wollen wir uns jetzt näher ansehen. Wir schlagen als erste Stelle Hebräer Kapitel 7 nach. Hebräer Kapitel 7. Wir sind in den ersten Minuten ausschließlich in dem Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 7 und Vers 11. Vers 11. Wäre nun die Vollendung durch das levitische Priestertum gekommen, durch das aaronitische Priestertum, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu war es dann noch nötig, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks einzusetzen, anstatt einen nach der Ordnung Aaron zu benennen? Das ist eine theoretische Frage. Die Wirklichkeit sieht anders aus, weil das aaronitische Priestertum keine Vollkommenheit geschaffen hat. Sonst hätte man einfach einen weiteren hohen Priester nach der Ordnung Aarons einsetzen können. Das heißt, warum war es nötig, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks einzusetzen? Und derjenige, der eingesetzt wurde, das war Jesus Christus. Also Jesus wurde eingesetzt. Das stellen wir fest. Wie wurde er eingesetzt? Durch wen? Hat er sich selbst eingesetzt? Hat er ein Selbstgespräch geführt? Das ist die Meinung meines Brieffreundes. Und sich gesagt, ich mache dich zum Hohepriester. Ein paar Seiten zurück in Ihrer Bibel, Kapitel 5. Hebräer Kapitel 5, Verse 4 bis 6. Hebräer 5, die Verse 4 bis 6. Sehr aufschlussreich. Niemand nimmt sich selbst die hohe priesterliche Würde. Niemand ist in der Lage, niemand ist befugt, einfach zu entscheiden und zu bestimmen. So, jetzt bin ich hoher Priester. Ich setze mich selbst ein. Sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Und an der Stelle rufen wir in Erinnerung, dass Gott sich nicht ändert. Gott ist beständig. Vers 5. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hohe Priester zu werden. So, das ging nicht von Jesus aus. Jesus hat nicht sich selbst eingesetzt, sondern der, der zu ihm gesagt hat, also das Wesen, das zu Jesus gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Hier haben wir zwei Zitate eines Wesens an, hier heißt es ja Jesus. Es wird zu der Zeit, als dies gesagt wurde oder gesagt worden ist, es wird das Wort gewesen sein. Ein Wesen sagt dem anderen Wesen, diesem anderen Wesen ist das Wort, zum einen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dasselbe Wesen, das das feststellte, sagte auch, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Hat Jesus Christus sich selbst eingesetzt? Nein, das widerspricht den Versen, die wir gerade gelesen haben. Und ich frage uns an dieser Stelle interaktiv, wer wäre das einzige Wesen gewesen oder wer ist das einzige Wesen, das berechtigt wäre zu sagen gegenüber dem Wort oder gegenüber Jesus Christus, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Das kann nur der Vater sein, oder? Gott, der Vater, das Wesen, das wir heute als Gott, den Vater, kennen. Wir haben hier zwei Zitate aus dem Alten Testament. Auf sie kommen wir noch zurück. Jetzt zurück zu Kapitel 7. Hebräer, Kapitel 7. Jetzt lesen wir die Verse 15 bis 21. Hebräer 5 zeigt uns, der hohe Priester, ob es jetzt ein aaronitischer Priester war, oder ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks wurde eingesetzt. Der hohe Priester setzte sich nicht selbst ein, sondern er wurde eingesetzt. Jetzt Hebräer 7, wir lesen die Verse 15 bis 21. Und noch klarer ist es, wenn in gleicher Weise wie Melchisedek ein anderer als Priester eingesetzt wird, der es nicht geworden ist nach dem Gesetz äußerlicher Gebote, sondern nach der Kraft unzerstörbaren Lebens. Denn es wird bezeugt, und nochmals kommt dieses Zitat aus dem Alten Testament, du bist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks, denn damit wird das frühere Gebot aufgehoben, weil es zu schwach und nutzlos war. Denn das Gesetz konnte nichts zur Vollendung bringen, und eingeführt wird eine bessere Hoffnung, durch die wir uns zu Gott nahen. Und das geschah nicht ohne Eid. Denn jene, die aaronitischen Priester, sie sind zwar eingesetzt worden, aber ohne Eid, denn jene sind ohne Eid Priester geworden, dieser, hier geht es um Jesus Christus, aber durch den Eid dessen, der zu ihm spricht, jetzt wird das Zitat aus Psalm 110 ergänzt, jetzt haben wir das Zitat fast vollständig, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester in Ewigkeit. Was haben wir bis jetzt gesehen? Wir haben gesehen, dass Jesus nicht selbst als hoher Priester eingesetzt hat, sondern er wurde eingesetzt, und zwar von einem Wesen, das zu ihm sagte, du bist ein Priester in Ewigkeit. Und dieses Wesen sagte ihm auch nach Hebräer Kapitel 5, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und ich frage uns jetzt, lassen die Stellen, die wir lesen, die Sichtweise zu, dass Jesus hier als das Wort ein Selbstgespräch führte. Er hielt ein Selbstgespräch. Er stellte sich vor dem Spiegel auf und sagte, heute habe ich dich eingesetzt nach der Ordnung Melchisedeks. Das wäre unsinnig. Das wäre die Sichtweise eines Bibelleugners, weil diese Aussagen eindeutig sind. Die Frage haben wir schon beantwortet, wer ist das einzige Wesen, das zu Jesus hätte sagen können, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das wäre der Vater gewesen. Und der Autor des Hebräerbriefs sagt uns in Kapitel 5, dass es dasselbe Wesen war, das ihm auch sagte, dass er, Jesus, ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks sein sollte. Jetzt behalten Sie die Stelle in Hebräer Kapitel 7 und wir schlagen jetzt Psalm 110 nach. Psalm 110 und wir lesen Vers 4. Vers 4 ist der Vers, der in Hebräer 7 und auch in Hebräer 5 zitiert wird. Und wenn Sie die Lutherbibel verwenden, es gibt ein paar andere, die das auch tun, in denen man das auch so findet. Bei der Lutherbibel ist es so, jedes Mal, wenn Sie das Wort im Alten Testament, Herr, in Großbuchstaben, in Kapitelchen vorfinden, ist das ein Hinweis darauf, des Herausgebers, dass an der Stelle in dem hebräischen Urtext der Gottesname JHWH steht. Lesen wir also Vers 4 und wir setzen bei Herr JHWH ein. JHWH hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Und der Autor des Hebräerbriefs sagte uns, dass dasselbe Wesen, Jesus sagte, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Im Psalm 110 und Vers 4 kann aufgrund dessen, was wir in Hebräer 5 und 7 gelesen haben, der Gottesname JHWH einzig und allein den Vater bedeuten. Es sind zwei Wesen, die hier vorkommen, nicht ein Wesen, das ein Selbstgespräch führte, wie behauptet wird. Nun behalten Sie die Stelle im Psalm 110, darauf kommen wir in einigen Minuten zurück. Der erste Bereich war Jesus als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Wie ist Jesus Hohepriester geworden? Hat er sich selbst eingesetzt? Nein, er wurde eingesetzt, und zwar von einem Wesen, das ihm einst sagte, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Jetzt der zweite Bereich, auch im Hebräerbrief. Wir schlagen dazu Hebräer Kapitel 1 nach. Hebräer Kapitel 1 Und hier geht es um die Gegenüberstellung in Kapitel 1, Hebräer 1, Jesus auf der einen Seite und die Engel Gottes. Und bei dieser Gegenüberstellung die Frage, wer ist höher? Ist der Sohn höher als die Engel? Oder sind die Engel höher als der Sohn? Die Antwort ist ja offensichtlich, wir kennen sie. Wir lesen zuerst die ersten zwei Verse. Hebräer 1, Verse 1 und 2. Nachdem Gott vorzeiten und vielfach auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles und durch den er auch die Welt gemacht hat. Hier muss man bei diesen zwei Versen aufgrund des Zusammenhangs die Frage stellen, wer ist in diesen zwei Versen mit dem Wort Gott gemeint? Der Gott, der hier gemeint ist, hat den Sohn eingesetzt zum Erben über alles. Der Sohn hat sich nicht selbst eingesetzt zum Erben über alles, sondern er wurde eingesetzt. Und uns wird gesagt, dass dieser Gott durch den Sohn die Welt gemacht hat. Das heißt, der Ausführende bei der Schöpfung war der Sohn oder zu der Zeit das Wort, das später als Jesus auf die Erde gekommen ist. Ich unterbreite uns die Sichtweise, dass mit Gott in den Versen 1 und 2 der Vater gemeint ist. Der Vater setzte Jesus zum Erben ein. Der Vater machte alles durch Jesus Christus. Dann wird der Sohn in den Versen 3 und 4 näher beschrieben. Er ist ein vollkommenes Abbild des Vaters. Wir lesen Vers 4. Er ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Nun Vers 5. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt? Hier wird es uns gesagt. In Hebräer Kapitel 5 wird das in der Deutlichkeit nicht gesagt. Es wird einfach gesagt, derjenige, der das sagte, sagte auch das andere. Hier wird uns gesagt. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Wiederum die Frage, wer ist das einzige Wesen, das das in Bezug auf Jesus hätte sagen können oder dürfen? Der Vater, nur der Vater. Also in Vers 5 ist mit Gott, Gott der Vater gemeint. Und er spricht zu seinem Sohn, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Vers 4 leitet hier den Gedankengang ein. Hier wird auf die höhere Stellung Jesu im Vergleich zu den Engeln hingewiesen. Zu keinem Engel ist das jemals gesagt worden. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dann gibt es einige Verse hier, die Verse 6 bis 12. Sie sind ein gedanklicher Einschub. Dann wird auch einige weitere Dinge über diesen Sohn gesagt. Und der Gedankengang mit dem, was diesem Sohn gesagt worden ist und den Engeln nicht gesagt worden ist, der Zusammenhang, setzt sich dann in Vers 13 fort. Jetzt lesen wir Vers 13. Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache? Das hat Gott zu keinem Engel gesagt, jemals. Vers 14, was sind die Engel? Sie sind dienstbare Geister. Sie sind ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Verse 5 und 13 zeigen uns hier den gedanklichen Zusammenhang. Die Verse 6 bis 12, sie sind eine Art Einschub. In diesen Versen wird der Sohn weiter beschrieben. Und wir finden hier in den Versen 5 und 13 zwei Aussagen, die Jesus gegenüber gemacht wurden und die nicht zu den Engeln, die zu keinem Zeitpunkt zu irgendeinem Engel gesagt worden sind. Das eine ist, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Die zweite Aussage ist, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Und der Zusammenhang zeigt uns, dass der Sprecher, der Wortführende bei diesen beiden Aussagen einzig und allein der Vater sein muss. Es kann nur der Vater gewesen sein. Wenn Sie Psalm 110 noch aufgeschlagen haben, wollen wir uns Psalm 110 noch einmal ansehen. Denn in Vers 13 von Hebräer 1 haben wir ein zweites Zitat aus Psalm 110. Das erste Zitat hatte mit Melchisedek zu tun. Und das Zitat "Setze dich zu meiner Rechten", angeführt hier vom Autor des Hebräerbriefs, das finden wir auch in Psalm 110, es ist Vers 1. Das wollen wir auch lesen. In der Lutherbibel, ich lese vor, ein Psalm Davids, JHWH sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Der Redner in Vers 1 ist vom Zusammenhang her derselbe, der in Vers 4 zu Jesus redet und ihm sagt, du bist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks und zwar auf ewig. Der Redner in beiden Versen, Vers 1 und Vers 4, ist derselbe. Und der Redner kann nur Gott der Vater sein. Das zeigen uns die Zitate in Hebräer 1, Hebräer 5 und Hebräer 7. Und diese neutestamentlichen Stellen zeigen uns übrigens auch, hier ist kein Selbstgespräch gemeint. Das wurde mir nämlich gesagt. Psalm 110 und Vers 1 ist ein Selbstgespräch. So sinngemäß, ich drücke das auf meine Art etwas salopp aus, das Wort steht vor dem Spiegel und sagt sich selbst, ich setze dich oder setze dich zu meiner eigenen Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Es gibt umso weniger Sinn, wenn man die Stellen in dem Hebräerbrief heranzieht. Und wie bei Kapitel 5 des Hebräerbriefs, sagt uns der Autor des Hebräerbriefs in Kapitel 1, dass das Wesen, das zu Jesus sagte, setze dich zu meiner Rechten, dasselbe Wesen ist, das ihm sagte, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeigt. Das ist ein Zitat aus Psalm 2. Psalm 2. Jetzt wollen wir Psalm 2 nachschlagen. Psalm 2. Vers 7 heißt jetzt vollständig vorgelesen, kundtun will ich den Ratschluss von JHWH. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Der Autor des Hebräerbriefs sieht diesen Vers als Gespräch zwischen dem Vater und dem Wort. Zwischen dem Vater und Jesus Christus. Lesen wir die nächsten zwei Verse. Verse 8 und 9. Bitte mich, hier spricht JHWH, das ist der Zusammenhang von Vers 7. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Das ist ja an das Wort gerichtet. Achten wir bitte auch auf Vers 2 dieses Kapitels. Vers 2. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider JHWH und seinen Gesalbten. Gesalbter in diesem Vers im hebräischen Urtext Maschiach, das heißt Messias. Also die Herren, die Könige auf Erden, lehnen sich auf gegen wen? Gegen JHWH und sein Messias. Wer kann in diesem Fall JHWH sein? Aufgrund der Formulierung, auch aufgrund des Zusammenhangs und dessen Fortsetzung, kann in Vers 2 mit JHWH wiederum nur der Vater gemeint sein oder das Wesen gemeint sein, das uns heute als der Vater bekannt ist. Also so hat der Autor des Hebräerbriefs diese alttestamentlichen Aussagen verstanden. Er bezieht sie auf den Vater, der zu Jesus Christus spricht. Und damit haben wir auch den zweiten Bereich abgehandelt. Jesus und die Engel. Wer ist höher, Jesus oder die Engel? Der dritte Bereich. War Jesus ein Gesandter? Oder kam er von sich aus auf die Erde? War Jesus ein Gesandter oder kam er von sich aus auf die Erde? Hat Jesus im Himmel überlegt, dass es vielleicht interessant wäre, wenn er eine Weile auf der Erde leben würde? Ach, ich gehe hinunter und schaue mir das an. Das dürfte interessant sein. Für uns hört es sich fast banal an, aber wir müssen das um der Vollständigkeit willen behandeln. Jesus ist gesandt worden. Die Verse, die in die allermeisten Sprachen und Dialekte übersetzt worden sind, sagen uns in Johannes Kapitel 3, ich lese sie uns vor, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Zwei sehr bekannte Verse, Johannes 3, Verse 16 und 17. Der Vater hat den Sohn in die Welt gesandt. Der Sendende war der Vater. Der Gesandte war der Sohn. Und vor wenigen Wochen haben wir gemeinsam an verschiedenen Orten am gleichen Abend das Passa gehalten. Und wahrscheinlich wurde auch hier in Dormagen die Bibelstelle in Johannes Kapitel 14 vorgelesen. Johannes 14, Vers 24, das lese ich uns vor, weil wir gleich eine Stelle bei Lukas nachschlagen und gemeinsam lesen. Wer aber mich nicht liebt, sagte Jesus, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Jesus wurde gesandt. Und wir lesen mehrmals in den Evangelien, besonders im Johannesevangelium, das sind die Kapitel 5 und 8, besonders wichtig, wie Jesus immer wieder betont hat, die Botschaft, die er überbrachte, war nicht seine eigene Botschaft, sondern die Worte, die er zu den Menschen sprach, das waren Worte des Vaters, die der Vater ihm sozusagen in Auftrag gegeben hatte. Jesus bestätigt selbst, dass er Gesandter war. Das lesen wir jetzt, indem wir Lukas Kapitel 4 nachschlagen. Lukas Kapitel 4. Und hier lesen wir die Verse 16 bis 21. Lukas Kapitel 4, die Verse 16 bis 21. Er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Das heißt, an diesem Sabbat, an dem Jesus dort in Nazareth in der Synagoge war, war das die Lesung aus den Propheten, die für diesen Sabbat vorgesehen war. Es gab in der Synagoge eine kombinierte Lesung, einmal aus der Tora und dazu passend oder darauf abgestimmt eine Lesung aus den Propheten. Und als Jesus vorlesen wollte, wurde ihm die Lesung, die für diesen Sabbat vorgesehen war, und zwar aus den Propheten, vorgelegt. Das sollte er vorlesen. Interessant, dass es sich so ergab. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Jetzt kommt ein Zitat des Propheten Jesaja. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Vers 20. Und als er das Buch zutat, gab es er dem Diener und er setzte sich. Und die Leute in der Synagoge, sie schauten alle auf ihn. Interessant ist, was Jesus jetzt hier sagt. Er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Also mit anderen Worten gesagt, das, was ich euch gerade vorgelesen habe, ist jetzt, gerade jetzt, heute in Erfüllung gegangen. Und er zitiert aus Jesaja 61, die Verse 1 und 2. Deshalb wollen wir diese zwei Verse nachschlagen. Jesaja 61, die Verse 1 und 2. Jesaja 61, die Verse 1 und 2. Ich lese vor nochmals mit Einfügen von JHWH. Der Geist Gottes von JHWH ist auf mir, weil JHWH mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt. Wer hat mich gesandt? JHWH. Den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr von JHWH. Wer sandte Jesus Christus? Der Vater. Und in diesem Zitat ist es JHWH, der Sendende ist oder der quasi Auftraggeber. Und in der Synagoge zu Nazareth, als Jesus diese Verse vorlas, sagte er seinen jüdischen Mitbürgern, heute ist das in Erfüllung gegangen. Er sagte sinngemäß, ich bin gesandt worden. Ich bin dieser Gesandte, der diese Dinge tut. Wer sandte ihn? Nochmals, Jesaja 61, das lässt sich meines Erachtens nicht anders auslegen. JHWH sandte ihn. Jesus kam nicht von sich aus auf die Erde. Ja, er sagte nicht, oh, hier oben ist es langweilig im Himmel, ich gucke mir das an, was jetzt auf der Erde vor sich geht. Nein, der Vater sandte ihn. Diese Aussage ist sehr interessant, weil Jesus selbst, und ich denke, eine höhere Autorität gibt es nicht, bestätigt, dass es im Alten Testament doch Einzelfälle gibt, bei denen sich der Gottesname JHWH auf das Wesen beziehen lässt oder sogar bezogen werden muss, das uns heute als der Vater bekannt ist. Und damit haben wir den dritten Bereich abgeschlossen. Im vierten Bereich sehen wir uns einfach einige Bibelstellen an. Neues und Altes Testament, wir vergleichen sie. Ich habe einige, wir versuchen das relativ schnell durchzunehmen. Ich füge scherzhaft hinzu, bevor Sie alle einschlafen. Apostelgeschichte, Kapitel 7, die Verteidigungsrede des Stephanus vor dem Hohen Rat. Apostelgeschichte, Kapitel 7, und zwar die Verse 46 bis 50. Apostelgeschichte, Kapitel 7, die Verse 46 bis 50. Wir unterbrechen den Zusammenhang in Vers 46. Hier geht es um David. David fand Gnade bei Gott und bat darum, dass er eine Stätte finden möge für das Haus Jakob. Salomo aber baute ihm ein Haus. Vers 48. Aber der Allerhöchste, wer ist der Allerhöchste? Gott, der Vater. Jesus Christus sagte selbst, der Vater ist größer als ich. Der Vater, der Allmächtige, Jesus, könnte man vielleicht sagen, der Mächtige. Hier sagt Stephanus, der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Das heißt, seine Aussage, seine Feststellung, dass der Allerhöchste nicht in Tempeln wohnt, verbindet Stephanus mit einem Zitat des Propheten Jesaja. Dieses Zitat kommt dann in Vers 49. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr? Oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Das ist ein Zitat aus Jesaja 66 und deshalb behalten Sie die Stelle in Apostelgeschichte 7 und wir schlagen Jesaja 66 nach. Jesaja 66. Ich betone nochmals, Stephanus formuliert das so, der Allerhöchste. Das ist seine Formulierung. Damit kann nur Gott, der Vater, gemeint sein. Jesaja 66, Verse 1 und 2. So spricht JHWH, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht JHWH. Da Stephanus diese zwei Verse anführt und in seiner Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat auf den Allerhöchsten bezieht, so sein Verständnis, kann in den Versen 1 und 2 bei Jesaja 66 JHWH den Vater bedeuten. Er ist dort gemeint. So das Verständnis von Stephanus. Könnte mir denken, mein Briefeschreiber, wenn er die Gelegenheit hätte, würde auch dem Stephanus einen Brief schreiben und ihn aufklären. Apostelgeschichte 13, unsere nächste Stelle. Apostelgeschichte Kapitel 13, hier geht es um die Auferweckung Jesu Christi. Wir lesen die Verse 30 bis 35. Apostelgeschichte 13, Verse 30 bis 35. Paulus predigt hier, er ist auf seiner ersten Reise nach seiner Einsetzung zusammen mit Barnabas als Apostel. Er predigt, er sagt, Gott hat ihn, also Jesus, Gott hat Jesus auferweckt von den Toten Und er ist an vielen Tagen denen erschienen, die mit ihm von Galiläa hinauf nach Jerusalem gegangen wären. Die sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also diesen Vers haben wir bereits behandelt, dieses Zitat aus Psalm 2. Ich weise in diesem Zusammenhang nur darauf hin, dass Paulus dieses Zitat anführt in Bezug auf die Auferstehung. Das ist nur interessant. Die Auferstehung, die Auferweckung von den Toten, das verbindet Paulus mit der Feststellung, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wir lesen aber weiter, Vers 34, dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat und nicht der Verwesung überlassen wollte, hat er so gesagt. Wiederum, der Zusammenhang ist sehr wichtig. Wer ist dieses Er, dieser Pronom? Ja? In dem Zusammenhang handelt es sich hier um den Vater. Es ist der Vater, der Jesus auferweckt hat. Dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat und nicht der Verwesung überlassen wollte, hat er, das muss wiederum der Vater sein, so gesagt, ich will euch die Gnade, die David verheißen ist, treu bewahren. Darum sagt er, im Zusammenhang kann hier nur der Vater gemeint sein, auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du wirst nicht zugeben, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Und wenn Sie Verweisstellen in Ihrer Bibel haben, sehen Sie, dass dieses letzte ein Zitat aus Psalm 16 ist. Und deshalb wollen wir Psalm 16 nachschlagen. Psalm 16. In dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, Verse 30 bis 35, ist der Agierende, der Tätige, dieses Er, jedes Mal der Vater. Er ist der Ausführende. Jetzt Psalm 16, die Verse 5 bis 10. Das wollen wir jetzt hier lesen. Psalm 16, die Verse 5 bis 10. JHWH, Vers 5, ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe JHWH, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe JHWH alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher liegen. Denn du, wer ist hier der Angesprochene? JHWH, du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. David sagt JHWH, du wirst mich nicht auf ewig im Grab lassen. Also David wusste, er wird eines Tages auferstehen. Und du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger, damit ist Jesus, der Messias gemeint, die Grube sehe. Das wurde im Neuen Testament im Sinne der Verwesung ausgelegt oder verstanden. Der Zusammenhang hier in Psalm 16, hier geht es um JHWH. Und wie gesagt, Paulus in seiner Predigt auf dieser ersten Reise zitiert diese Stellen und schreibt sie dem Vater zu. Apostelgeschichte 13, Verse 30 bis 35. Wir werden das heute nicht behandeln, aber diese Stelle zitiert übrigens auch der Petrus in Apostelgeschichte Kapitel 2 in seiner Pfingstpredigt. Er zitiert dieselbe Stelle in Psalm 16 und Vers 10. Okay, nächste Stelle. 1. Korinther 15, Verse 22 bis 28. Hier geht es um die Auferstehung. Wir nennen dieses Kapitel, 1. Korinther Kapitel 15, das Auferstehungskapitel. 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 22 bis 28. Vers 22. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Also alle werden wieder leben. Eines Tages, Vers 23. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, Jetzt sehen Sie hier, siehe da, Paulus zitiert Psalm 110 und Vers 1. Darum geht es ja nicht in diesem Zusammenhang. Ich weise nur darauf hin. Paulus zitiert auch diese Stelle im Psalm 110 und Vers 1. Und er schreibt das Wirken dort dem Vater zu. Er, Jesus, nochmals Vers 25. Jesus muss herrschen, bis der Vater ihm, Jesus, alle Feinde unter Jesu Füße legt. Und er zitiert dabei aus Psalm 110 und Vers 1. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Jetzt kommt das Zitat, das uns in diesem Abschnitt interessiert. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Zwei komplizierte Sätze mit all diesen Bezugswörtern, das hätte ich schreiben können. Jetzt lesen wir das noch einmal vor und wir setzen die Personen ein. Denn alles hat Gott, der Vater, unter Jesu Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei Jesus unterworfen, so ist offenbar, dass der Vater ausgenommen ist, der Jesus alles unterworfen hat. Wenn aber alles dem Vater untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem Vater, der ihm, Jesus, alles unterworfen hat. Also Paulus zitiert Psalm 8 und Vers 7 und er münzt das auf den Vater. Der Vater hat alles unter Jesu Füße getan. Interessant ist, dass der Autor des Hebräerbriefs diesen Psalm auch zitiert. Hier sehen Sie die nuancierte Anwendung von Bibelstellen, inspiriert vom Heiligen Geist. Der Autor des Hebräerbriefs zitiert diese Stelle im Psalm 8 ebenfalls, in Hebräer Kapitel 2. Das ist nicht unser Thema heute. Und er bezieht die Aussage bei Psalm 8 auf die Menschen allgemein. Die Menschen im Allgemeinen. Paulus bezieht dieses Zitat auf den Vater und Jesus. Alles hat der Vater unter Jesu Füße getan. Jetzt schlagen wir kurz Psalm 8 nach. Psalm 8, zunächst Vers 2. JHWH, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Text kennen wir singen ihn, er ist ein Lied. Liedtext in unserem Liederbuch. Dann heißt es in Vers 7, das ist der Vers, den Paulus zitiert, du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Im Zusammenhang von Psalm 2, wer nur kann du sein? In Vers 7, das kann nur JHWH sein. JHWH, du hast Jesus zum Herrn gemacht, über deiner Hände Werk, JHWH Hände Werk, alles hast du, JHWH, unter seine Jesu Füße getan. Also auch hier in diesem Fall, so hat Paulus diesen Psalm verstanden, wäre mit JHWH das Wesen gemeint, das uns heute als der Vater bekannt ist. Nächste Stelle, wir nähern uns dem Ende, Johannes Kapitel 2. Johannes Kapitel 2, wir lesen hier die Verse 13 bis 17. Johannes Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Das kennen wir auch gut. Das Passafest der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkaufen und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechseln das Geld aus, das muss eine Szene gewesen sein, und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Und dann haben wir in Vers 17, seine Jünger aber dachten daran, ich denke vielleicht nicht in diesem Augenblick, sondern zeitversetzt, nachdem sie alles erfassten, was Jesus getan hatte, Seine Jünger dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Sein Zitat aus Psalm 69. Was hatte Jesus gesagt? Macht nicht meines Vaters Haus, Gott der Vater, macht nicht sein Haus zum Kaufhaus. Wie haben die Jünger Jesus seine Handlung hier, seine Vorgehensweise, sein Vorgehen verstanden? Sie haben das mit einer Aussage im Psalm 69 verknüpft. Der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Im Zusammenhang ist dein Haus des Vaters Haus. Und das hat Jesus ja gesagt. Jetzt sehen wir uns Psalm 69 an. Psalm 69, die Verse 7 bis 10. Psalm 69, die Verse 7 bis 10. Vers 7, lass an mir nicht zu Schanden werden, die deiner Herren, Herr, JHWH, Zebaoth, JHWH, der Herrscherin, heißt das. Lass an mir nicht schamrot werden, die dich suchen, Gott Israels, denn um deinetwillen trage ich Schmach, mein Angesicht ist voller Schande. Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt den Kindern meiner Mutter, denn der Eifer um dein Haus, wer ist in diesen Versen der Angesprochene? Das ist JHWH. Vers 7, das ist der Zusammenhang. Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Jesus sagte, macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger verknüpften sein Handeln in diesem Fall mit dieser Aussage im Psalm 69, bei der es um JHWH und sein Haus geht. JHWH in diesem Fall wiederum, damit ist das Wesen gemeint, das uns heute als der Vater bekannt ist. Die nächste Stelle werden wir im Alten Testament nicht nachschlagen. Jesus hängt am Kreuz, er ist im Sterben und er sagte, Lukas 23, Vers 46, Lukas 23, Vers 46, und vergessen wir nicht, als Jesus am Kreuz hing, hat er mehr als einmal etwas gesagt, um eine Bibelaussage, eine alttestamentliche Prophezeiung zu erfüllen. Mich dürstet zum Beispiel. Jetzt ist er im Sterben und er sagt in Lukas 23, Vers 46, Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Er ist gestorben. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Wenn Sie in Ihrer Bibel Verweisstellen haben, dann finden Sie Psalm 31, Vers 6. Dort heißt es, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, JHWH, du treuer Gott. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, JHWH, du treuer Gott. In wessen Hände hat Jesus seinen Geist befohlen? In JHWHs Hände. Auch hier ein Hinweis darauf, dass sich JHWH auf das Wesen beziehen lässt, das uns heute als der Vater bekannt ist. Jetzt haben Sie darauf gewartet. Unsere letzte Stelle, Matthäus Kapitel 12. Dies sind übrigens nicht die einzigen Stellen, die man heute hätte behandeln können. Es gibt noch mehr davon. Matthäus Kapitel 12, wir lesen die Verse 15 bis 21. Matthäus 12, die Verse 15 bis 21. Als aber Jesus das erfuhr, entwich er von dort. Und eine große Menge folgte ihm, und er heilte sie alle und gebot ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machten. Vers 17, damit erfüllt würde, jetzt kommt wieder ein Zitat aus dem Alten Testament, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, und mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er soll den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Das ist, wie gesagt, ein Zitat aus Jesaja 42. Jetzt schlagen wir Jesaja 42 nach zum Vergleich. Jesaja 42, wir lesen nicht die Verse 1 bis 7, wir werden die Verse 5 bis 7 lesen. Die Verse 1 bis 4 sind das Zitat, das Matthäus anführt und mit dem er sagen will, das hat Jesus erfüllt. Und in Jesaja Kapitel 42 geht es im Zusammenhang weiter. Bedenken wir bitte Vers 1, denn es wird über jemanden gesagt, siehe, das ist mein Knecht. Und Matthäus sagt uns, damit ist Jesus gemeint. Er hat das erfüllt, was in den Versen 1 bis 4 steht. Und nun geht es im Zusammenhang bei Jesaja weiter, in Vers 5, so spricht Gott, JHWH. Wer ist der Sprecher hier? Wer ist derjenige, der in Vers 1 sagt, siehe, das ist mein Knecht? Es ist Gott, JHWH, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, JHWH, habe dich, gemeint ist der Knecht in Vers 1, gerufen und Gerechtigkeit, ich halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden. Und fragen Sie sich, wenn wir Vers 7 lesen, ob nicht der Wortlaut sehr ähnlich ist dem, was Jesus in der Synagoge zu Nazareth vorgelesen hat. Dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Das ist sehr ähnlich diesem Wortlaut, dem Wortlaut von Jesaja 61, Verse 1 und 2. Der Wortführende hier in diesen Versen ist JHWH. Wiederum ein Hinweis darauf, dass mit diesem Gottesnamen im Alten Testament in bestimmten Fällen das Wesen gemeint ist, ich füge sogar hinzu, gemeint sein muss, das uns heute als der Vater bekannt ist. Das sind nicht alle Stellen. Die Frage stellt sich, als David zum Beispiel diese Dinge in den Psalmen geschrieben hat, hat er gewusst, er hat anscheinend gewusst, dass es zwei Wesen gibt, hat er schon damals gewusst, dass das eine Wesen später als der Vater offenbart werden sollte? Das wissen wir nicht. Wir wissen, wie der Apostel Petrus es in seinem ersten Brief schreibt, Kapitel 1, dass die Autoren des Alten Testaments in einigen Fällen inspiriert worden sind, Dinge für uns niederzuschreiben, die sie selbst nicht verstanden haben. Sie haben sie selbst nicht verstanden. Sie sind als Werkzeuge von Gott benutzt worden, um Dinge für uns niederzuschreiben oder festzuhalten. Zusammenfassend können wir sagen, dass Petrus, Paulus, Matthäus, Lukas, Stephanus, der Autor des Hebräerbriefs und übrigens am wichtigsten Jesus selbst, den Gottesnamen JHWH in ihren Zitaten auf das Wesen beziehen, das uns heute als der Vater bekannt ist. Das heißt, je nach Situation im Alten Testament, je nach Zusammenhang, kann entweder das Wort gemeint sein oder das Wesen, das wir heute als den Vater kennen. Wie ich sagte, in jedem Fall, wenn JHWH mit Menschen interagiert hat, direkt zu ihnen gesprochen hat oder sich ihnen offenbart hat, wie bei Abraham. Abraham hat JHWH ein Kalbschnitzel zubereitet oder zubereiten lassen. Das kann nur das Wort gewesen sein. Denn Jesus selbst sagte, zur Zeit des Alten Testaments hat niemand jemals die Stimme des Vaters gehört, noch seine Gestalt gesehen. Wir schließen mit 2. Timotheus Kapitel 2 und Vers 15. Das war unsere Absicht heute. 2. Timotheus Kapitel 2 und Vers 15. Wir wollen keine bibelwidrigen Spekulanten sein, sondern wir wollen das sein, was Paulus hier an Timotheus schreibt. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Geschwister, bemühen wir uns stets darum, vor dem Wort Gottes zu erzittern und nicht vor eigenen doktrinären Steckenpferden.